Servus und herzlich willkommen zum Podcast. Der geht weiter als Videopodcast. Falls ihr es nur hört, ich bin gleich genau in der gleichen Situation wie ihr, weil wir haben dann gleich die Augen verbunden. Das heißt Coffee Clash, Blind Date mit Ingo. Sebastian, der jetzt hier hinter der Kamera ist und sich um alles kümmert, hat Leute eingeladen. Ich hoffe nur nette, oder?
Ich hoffe, das sind die richtigen für dich.
Oh Gott, ich bin so gespannt. Vielleicht können wir gemeinsam auch ein bisschen was mitnehmen, neue Leute kennenlernen.
Ingo, wir starten, glaube ich, einfach mal direkt.
Ich dachte, ich könnte noch Fragen stellen oder sowas.
Ich finde, wir...
Kleiner Hinweis.
Wir springen direkt ins kalte Wasser. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, und zwar eine Augenbinde.
Oh, die kenne ich doch. Und jetzt sehe ich auch nichts mehr.
Jetzt siehst du gleich nichts mehr. Die kannst du dir jetzt mal hier um die Augen machen. Jetzt mache ich gleich den Thomas Gottschalk,
dass du auch wirklich nichts siehst. Bitte nicht hauen. Alle Leute, die jetzt hier vorbeilaufen, wundern sich. Was macht der Mann da mit der Augenbinde? Ich sehe nichts.
Genau, und jetzt geht's gleich los. Also du triffst jetzt gleich einen Gast, den du vielleicht aus 20 Jahren Ingo beim ZDF kennst.
Komm, lass uns loslegen. Ich bin aufgeregt. Führst du mich irgendwie? Nicht, dass ich bei Rot über die Ampel gehe oder so.
Ich nehme mich an die Hand. Wir gehen jetzt gleich über die Ampel zusammen. Okay. Oh, bist du ready?
Ja, ich bin ready. 3, 2, 1, los geht's. Erste Ausgabe Coffee Clash. Viel Spaß.
Coffee Clash. Blind Date mit Ingo.
Ja, jetzt geht's los. Ich bin ready. Jetzt kommt irgendwann hoffentlich kein Auto. Sag mir, wenn eine Stufe ist oder so.
Ja, das ist alles gerade.
Okay. Oh Mann, bin ein bisschen aufgeregt. Hier ist es ein bisschen Lärm hier am Maybachufer. Schauen die Leute eigentlich komisch, oder?
Nee, das ist tatsächlich normal in Kreuzberg.
In Kreuzberg, genau. Gibt's viele. Bin froh, dass ich die Zwangsjacke nicht anhabe. Nein. 5 Meter? Ich rieche ihn schon. Was kommt da? Ich sehe null.
Okay,
bin ich jetzt auf. Was ist das?
Halt, stopp. Was haben Sie da mit dem Mann gemacht?
Oh. Kennen wir uns?
Ich glaube schon.
Oh Gott. Darf ich die Stimme noch mal ein bisschen näher hören?
Ja, natürlich darfst du sie näher hören.
Oh Gott, kennen wir uns aus dem Fernsehen?
Über die sozialen Medien, würde ich eher sagen.
Über die sozialen Medien? Ah! Oh Gott! Ey, ich überlege.
Stell mir doch mal eine Frage.
Ja, was machst du so beruflich? Soziale Medien?
Leider.
Was?
Leider.
Leider?
Leider, 90%. Eigentlich was anderes.
Eigentlich was, aber was heißt eigentlich was anderes? Was heißt denn was anderes eigentlich?
Ich liebe der Musik, der Leidenschaft für die Musik, aber ja.
Darf ich abnehmen?
Selbstvermarkt, Magdo gehört leider dazu. Ja,
ja, darf ich abnehmen? Ich habe die ganze Zeit Angst, hier ist irgendein... Soziale Medien.
Ich hab meine Stimme etwas versetzt.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Ich
hab echt gedacht, zapf. Welcher ist für mich?
Jetzt treffen wir uns endlich. Ja,
endlich.
Ja, ich hab dich, also cheers.
So, cheers.
Und ich hab gedacht, ich nehme dich heute mal mit zum Maybachufermarkt am Dienstag. Einer der Hotspots in Berlin. Ich bin hier sehr gerne. Und
wir müssen für die Audioleute mal sagen, wer überhaupt da ist. Ja, Alina, Sängerin. Wir haben uns das erste Mal getroffen beim Live Entertainment Award, den ich jahrelang moderiert habe. Da hast du gespielt.
Wie lange ist das her?
Zum Wohl. Ja. Ewig her. Und wir sind hier auf einem Wochenmarkt. Oder ist das so deine Hut hier? Oder?
Also es gibt ja zweimal in der Woche gibt's hier den Wochenmarkt.
Ja.
Und das ist einer der schönsten, finde ich, wenn man hier direkt am Wasser entlang läuft.
Ja.
Es ist nicht meine Hut, ich lebe ja in Friedrichshain, aber es ist auf jeden Fall so schön, dass es sich lohnt, hierher zu kommen.
Erweiterter Dunstkreis.
Ja.
In Berlin sagt man, ich bin ja noch relativ neu in Berlin, man hat so seinen Kiez. Ne? Also ich merke auch, dass man manchmal aus seiner Ecke einfach nicht rauskommt, weil es halt auch an vielen Ecken schön ist. Ne?
Leider, eben, das ist so das Problem. Also deswegen, in letzter Zeit mache ich das auch ganz bewusst, dass ich mir immer so Orte, die mir angezeigt oder empfohlen werden auf Instagram und so, das speichere ich mir alles gleich ab.
Ja.
Und dann trage ich mir das auch bei Google Maps ein, als so ein kleines Herzchen. Und ich meine, wenn es dir jetzt heute gefallen hat, dann kannst du ja auch als Herzchen eintragen. Wo wohnst du eigentlich?
In Charlottenburg.
Ja.
Aber ich finde das interessant, du googelst ja auch alles zusammen und meine Frau macht immer ChatGPT.
Wo
gehen wir am besten mit den Kindern hin? Einfach mal Tipps. Oh, guck mal. Jede Menge Schlachtmaterial, aber ganz frisch.
Alles wir auch noch schlachten.
Ja, nein, bitte nicht. Dich habe ich neulich noch bei Florian Silbereisen gesehen.
Oh ja,
oder?
Das war krass. In Kitzbühel beim Schlagerboom.
Mein Comeback
im Schlagerboom.
So, wehe, wenn sie losgelassen. Da ist ja immer so viel Chindarasa-Boom, oder?
Warst du schon mal in so einer Sendung als Zuschauer im Publikum?
Als Zuschauer, ja. Ich war ja Außenmoderator bei Carmen Nebel.
Ja, dann weißt du ja ganz genau, wie das innen und außen funktioniert.
Ja, also ich finde es immer wieder beeindruckend, was die da auch auf die Beine stellen. Ich frage mich nur immer, du hast ja auch, ich habe es beim Durchsetzen Amsterdam habe ich dich zufällig gesehen. Du hast ja auch geil, mega getanzt, ja?
Ja, da bin ich schon mal ein bisschen abgegangen und ja. Aber weiter?
Nein, was mich interessiert, weil ich ja auch weiß, beim Live Entertainment Award hast du ja live gesungen, was du für eine Stimme hast, wie das dann für dich ist, wenn man Playback singt oder hat man da...
ich singe immer mit.
Singst immer mit,
ne? Ich singe immer mit, komme was wolle.
Komme was wolle.
Gab's schon mal, immer 120.000%.
Gab's schon mal einen Auftritt, wo du die Grätsche gemacht hast und wo es dann nicht mehr ging mit der Stimme? Hört man ja von vielen Sängern, dass wenn die gerade ihre Stimme so belasten, es dann irgendwann einfach vorbei ist.
Ja, ich musste tatsächlich mal einen Dreh, wo es ein Konzert gegeben hätte. Also kennst du noch ZDF Bauhaus?
Ja, das war eine sehr schöne, kleine, feine Konzertreihe in Berlin. Ne?
Ja, und das war auch ganz traumatisch, weil ich hatte eine ganz schlimme Erkältung wirklich über Nacht bekommen. Und dann habe ich mich so zu Tode gehustet, dass es so auf die Stimmbänder ging, dass sie so angeschwollen waren und dann gar nichts mehr ging. Ja. Und ich wollte eigentlich den Dreh absagen, aber mein Team meinte, das geht doch vielleicht noch. Ich bin extra sogar zu einem Stimmarzt gefahren, hier in Berlin. Ja. Und der meinte, man kann es jetzt halt nicht genau sagen. Ne? Also sie können es probieren, aber das, er kann mir auch nicht so wirklich helfen. Ja. Dann bin ich leider dahin gefahren und es war ganz schrecklich, weil es ein Riesenset war, volle Band. Publikum.
Alle warten.
Und die haben mich dann wirklich so gedrängt, dass ich da rausgehe ohne Stimme. Und das war ganz schlimm. Und dann musste ich selber das Konzert abbrechen, weil ich hatte dann Fieber, mir ging es auch richtig schlimm. Und da sieht man halt manchmal, die Entertainment-Branche kann auch sehr hart sein. Und mittlerweile habe ich natürlich alle so meine Tipps und Tricks als Sängerin. Aber manchmal geht es halt einfach nicht. Und dann ist es auch okay. Und ich finde, dann muss man auch absagen dürfen. Und man sieht aber auch, finde ich, an den Reaktionen der Leute, also ich habe es auch bei einer Kollegin gerade gesehen, die ein Konzert absagen musste, dass die Leute auch Verständnis haben.
Ja, ja. Also so Show must eben nicht immer go on. Ne? Ab und zu muss man auch runterkühlen. Was ich bei deiner Karriere so beeindruckend finde im Rückblick, beim Lea Award, da kriegen es ja gerade los. Ich weiß nicht, wie lange ist das jetzt her? 8 Jahre?
2016, 2017?
Ja, irgendwie 17? Sowas.
Ich weiß es nicht mehr so genau, richtig lang.
Ja, ich sage, boah, jetzt das Ding geht ab wie Schmitz' Katze. Und das ist ja auch für dich so rein ins kalte Wasser. Plötzlich bist du in dieser Branche drin. Ja. Alle sagen, das ist es, die deutsche Adele. Und los geht's, enormer Druck drauf. Ja. Und wenn dann erst so plötzlich so ein kleines Knacken im Gebälk ist oder so, wie geht's einem denn dabei?
Also es war total überfordernd für mich auf sehr vielen Ebenen. Weil also auch gerade dieser Adele-Vergleich und dass dieser Druck so hoch war, wie du schön erkannt hast, das hält man ja nicht aus. Man möchte ja erstmal reinkommen dürfen, sich erstmal finden in dem Job sozusagen. Und auch selbst wenn man das Talent für alles mitbringt oder die Fähigkeiten hätte, muss man sie auch erstmal ausbilden können. Also in jedem Job fängst du natürlich nicht mit der Chefposition an, sondern du arbeitest dich eigentlich nach oben. Und das wäre auch der gesündere und organischere Weg. Trotzdem bin ich total dankbar, was man mir für einen roten Teppich ausgebreitet hat.
Aber wie haben die damals entdeckt überhaupt?
Ich war schon eine Zeit in Berlin und habe mit tollen Leuten musikalisch gearbeitet. Und dann hatte ich irgendwann auch ein tolles Management gefunden. Und mit denen wollte ich eigentlich independent Musik rausbringen, weil die auch ein kleines Label hatten. Und als wir dann die EP, also so eine kurze, kleine Form von einem Album, fertig hatten und sie eigentlich hätte rausgebracht werden können, sind die nochmal losgezogen und haben das den Plattenfirmen vorgestellt.
Und dann hat einer Hurra geschrieben.
Und dann hat einer Hurra geschrieben, aber so richtig laut. Und dann hat es auf einmal auch so gepasst. Und der hat mich ja eigentlich auch dazu inspiriert gehabt, den Song, den ich beim Lea Award gesungen habe, zu schreiben. Ja. Also durch das Gespräch.
Die Einzige, oder? War
das damals, ja. Durch das Gespräch bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, die Einzige zu schreiben. Ja. Mhm.
Und dann, als diese Phase war, wo es dann eben nicht so gelaufen ist, wie viele gedacht hatten, wie kommt man da durch? Weil jetzt läuft es ja wieder prächtig. Du hast in der Zwischenzeit auch für viele andere, Helene Fischer und so weiter, Songs geschrieben. Natürlich auch jetzt auch für dich selber. Du bist wieder am Start. Aber gab es da Momente, in denen du gesagt hast, ey, ob es das noch wirklich wird mit dem Singen?
Ja, du, das gibt es immer wieder. Ja. In diesem Job, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber in meinem Job habe ich das Gefühl, du musst dich ja immer wieder aufs Neue beweisen, als hätte es dich nie vorher gegeben. Und man sagt immer, man ist leider immer nur so gut wie die letzte Performance oder wie dein letzter Hit oder nur dein letzter Erfolg. Und das ist leider wirklich in der Unterhaltungsindustrie, in der Musikbranche definitiv der Fall. Also das wird auch nicht aufhören. Ich glaube, selbst wenn man richtig groß Karriere gemacht hat, selbst mit 80 musst du dich wahrscheinlich noch beweisen, dass du es noch drauf hast und noch kannst. Ja.
Bist immer ganz schnell auch wieder ganz unten, ne? Ich kann das jetzt so für mich nur sagen, mich war es jetzt auch so. Wenn du dich dann um die Kinder kümmerst zu Hause und erstmal im Fernsehen kurz Lebewohl sagst, dann da wieder reinzukommen, ist nicht so einfach. Ja? Und jetzt hier wieder anzufangen, zumindest mit dem Podcast und so, um selber wieder ein gutes Gefühl zu kriegen,
muss man auch mal ein bisschen kleinere Brötchen backen, aber es ist in Ordnung.
Aber auch das finde ich mega, weil du machst ja etwas Eigenständiges und aus dir selbst heraus. Und ein Podcast, da hast du dann auch wirklich die Hand über allem. Ja. Du bist sozusagen in der Kontrolle und das ist etwas...
Außer über die Gäste, weißt du, außer über die Gäste. Keine Kontrolle über die Gäste.
Keine Kontrolle über die Gäste. Und das ist halt mega, weil das ist auch so ein Satz, der mir mal gesagt wurde und den ich bestätigen muss. Wer schreibt, der bleibt. Ja. Im übertragenen Sinne... Wer sein eigenes Ding macht, wer irgendwie was einen Mehrwert schafft, der bleibt auch. Und der findet auch immer wieder seine Berechtigung und seinen Platz.
Ja. Gibt es dir mittlerweile auch ein großes, wie sag ich jetzt, Selbstbewusstsein oder eine gewisse Kraft, dass du mittlerweile auch auf deinen Kanälen Fans versammelst, die einfach dir folgen und denen dann egal ist, ob du jetzt jede Woche eine neue Platte machst oder so?
Ja, also du sprichst was ganz Wichtiges an. Also meine Fans sind wirklich schon wie Familie für mich geworden. Ich habe da ganz, ganz tolle Leute, mit denen ich auch wirklich engen Kontakt pflege mittlerweile. Man ist immer im Austausch. Die begleiten einen wirklich auf jedem Schritt und supporten so bedingungslos krass, also dass ich immer wieder geschockt darüber bin. Und das muss ich schon sagen, wenn ich dann auf so einer Bühne auch im TV stehe und ich sehe die einzelnen Gesichter.
Du kennst dann auch schon deine Pappenheimer, ne?
Ja, natürlich. Und das gibt mir so viel Kraft und ich denke auch ganz oft an meine Fans auf der Bühne, weil ich einfach genau weiß, für wen ich das mache. Und ich wollte es nicht missen und ich glaube, das ist auch wirklich das Rückgrat eines jeden Künstlers, ist die Fanbase. Das sind die Menschen, die deine Musik lieben und wie du so schön gesagt hast, die auch in Zeiten, wenn kein Kran nach dir kräht, auch zu deinen Konzerten kommen, auch deine Platten kaufen, dir liebe Nachrichten schreiben, mach weiter, wann kommt neue Musik, dein Song hat mir irgendwie geholfen durch eine gewisse Phase in meinem Leben. Das gibt mir unglaublich viel. Also das ist wirklich für mich auch so mein Rückgrat, mein Backbone.
Songschreiben ist ja auch nochmal so ein eigenes Thema. Mir hat mal der große Keith Richards in einem Interview, also nicht mir, sondern demjenigen, den er interviewt hat, gesagt, die Songs fliegen ihm zu. Ist bei dir auch so? Man muss sie einfach nur aufsammeln.
Ich finde schon bis zu einem gewissen Grad, also es ist wie mit jedem Handwerk, man muss üben, um einfach, sag ich mal, im Modus zu sein, dass man es überhaupt aus sich durchbringen kann, rausholen kann, aber die Inspiration für die wirklich wichtigen Songs in der Karriere oder die wirklich Bedeutung haben, die einen einen Schritt weiterbringen oder die Menschen bewegen, die kommen dann. Also die kommen dann in dem Moment von alleine, wenn du dafür ready bist. Das muss ich sagen. Also die einzige habe ich damals geschrieben beim Wäsche zusammenlegen. Also
und der war dann auch sofort fertig, oder?
A cappella ins Handy eingesungen und es war einfach da.
Und dann nach nichts mehr geändert groß? Und
nee, also ich habe dann nämlich noch mit meinem Gitarristen getroffen, wir haben das dann ein bisschen ausgefeilt und dann noch die weiteren Parts geschrieben, aber so die Grundidee und was ich sagen will und die Emotion dahinter, die war so glasklar, dass es einfach raus wollte. Und deswegen sage ich ganz oft, also Songwriting ist eher wie Therapie, also oder wie mentale Arbeit. Ja. Du musst mit dir in Kontakt kommen, mit dem, was dich bewegt, was dich umtreibt oder wenn ich für andere schreibe, was den anderen Künstler umtreibt und bewegt und eigentlich einen sicheren Raum schaffen, dass alles passieren darf.
Gibt es dann so ein Briefing? Sitzt man dann mit Helene Fischer beim Kaffee und die sagt, ich würde gerne mal einen Song machen über XYZ und dann sagst du, oh ja, kann ich mir vorstellen, gehst in dein Kämmerlein und kommst irgendwann mit einer Nummer zurück?
Es gibt diese Art von Briefings in der Branche, aber ich muss sagen, damit hatte ich jetzt noch nie Erfolg, weil das ist dann oft so, mit viel Abstand. Am besten ist es, man findet zueinander, man trifft sich persönlich und dann lässt man es laufen und dann kommt man gemeinsam auf das, was wirklich wichtig ist und was man sagen möchte. Bei Helene war es eine Ausnahme, da habe ich Songs einfach mal auf gut Glück eingereicht. Also ich hatte, glaube ich, 15 Songs, die ich eingereicht habe.
15?
Ja. Ich habe ja einen unglaublichen Output. Also ich schreibe wirklich
wie viele Songs hast du bis jetzt geschrieben?
Ich glaube 400-500 Stück. Also
man muss einfach eine Menge raushauen und je mehr man raus hat, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch so ein oder anderes Diamantstück dabei ist. Ne?
Ich glaube eben, also klar, viele Songs sind auch einfach, um es zu üben, man schreibt 100 Songs und davon sind 2 bedeutend, jetzt mal krass gesagt. Aber man musste die anderen auch schreiben, die 98 anderen davor, um auch Themen abzuarbeiten, um der Sache auf den Grund zu kommen. Also das ist schon so, dass wenn man eben viel schreibt, dann entsteht viel Späne, also wo gesägt wird, entstehen auch Späne. Und manche sind dann halt eben besonders toll. Und
dann immer die Dinger wegkurbeln, die man.
Und
die
was
man
nicht ich braucht, auch, ja. Ich habe jetzt gerade die Inka Bause kennengelernt beim Fernsehgarten.
Der Vater hat doch hier einen großen Hit nach dem anderen geschrieben.
Und
oder?
Die meinte aber zu mir, ihr Vater sagte mal, dass man niemals von einer Künstlerin oder einem Künstler einen Song nehmen sollte, weil die Besten immer für sich selbst behalten. Und dem muss ich widersprechen, das stimmt nicht, weil es gibt einfach Songs, die schreibst du. Und du weißt sofort, die gehören nicht zu dir.
Die passen nicht zu dir.
Relativ schnell merkt man, man hat die sich aus der Seele geschrieben und sie sollten kommen, aber sie sind gar nicht, sie gehören nicht zu dir, sie gehören woanders hin. Und das war mit dem Song Die erste deiner Art für Helene genauso. Den hatte ich eigentlich für mich geschrieben und dann am Ende musste er zu Helene kommen. Also ich denke, das ist Schicksal dann.
War ja auch ein gutes Match, ne?
Ja, lieber Ingo, ich habe natürlich jetzt noch was vorbereitet.
Was? Du hast was vorbereitet? Gut, dass ich nichts vorbereiten muss.
Und zwar ein Spiel würde ich gerne mit dir spielen.
Ja, super gerne.
Und das hat den Übertitel, warum Frauen die besseren Männer sind.
Warum Frauen die besseren Männer sind. Da muss ich mich setzen. Da muss ich mich setzen. So, wir haben uns hier am Maybachufer postiert. Wunderschön, ja. Also ich suche die ganze Zeit nach dem Maybach, aber es ist kein Maybach da. Ich weiß gar nicht, ob der Fluss so heißt.
Meinst du jetzt das Auto?
Ja, genau. Ja, eben.
Bestimmt.
Du hast was vorbereitet. Ja. Das ist cool. Und ich krieg Punkte. Mhm. Ich habe mir überlegt, als ich hörte, dass du was vorbereitet hast und andere Gäste auch was vorbereiten sollen, dass ich Punkte sammeln kann. Und bei 50 Punkten darf ich mir dann einen Gast selber aussuchen.
Ah, mega geil. Geile Idee.
Ist mein Podcast.
Du kannst ja machen, was du willst.
Kann er machen, was ich will.
Kannst du ja selber so schwierige Hürden auferlegen.
Über den ersten Gast bzw. die erste Gästin freue ich mich sehr. Also ich bin gespannt auf deinen Quiz. Ich bin gespannt auf deinen Quiz.
Wir haben ja schon erörtert, Frauen sind die besseren Männer.
Ja.
Und es gibt drei Fakten, von denen du mir gleich sagen musst, welcher nicht stimmt.
Oh Gott, lass hören.
Fakt Nummer 1. Frauen haben ein besseres Farbunterscheidungsvermögen als Männer, weil das Gen für Farbsehen auf dem X-Chromosom liegt und Frauen haben davon 2.
Ich will mehr hören.
Fakt Nummer 2. Die durchschnittliche Körpertemperatur von Frauen ist dauerhaft niedriger als die von Männern. Deshalb frieren sie seltener. Fakt Nummer 3. Das weibliche Gehirn verarbeitet Sprache in beiden Hirnhälften, während Männer Sprache meist nur in einer Hälfte verarbeiten. Jetzt musst du mir sagen, welcher Fakt der falsche ist.
Ich glaube, 3 war lange so in der Diskussion und stimmt aber, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, es ist 2, aber deshalb frieren sie seltener oder frieren?
Deshalb frieren sie seltener. Weil ihre Körpertemperatur niedriger ist als die.
Ich glaube, das ist so abgefahren und man würde es nicht vermuten, dass ich jetzt mal da die Taktik fahre. Ich nehme 2.
Sollen wir auflassen?
Ja.
3, 2, 1. Der Punkt geht an dich!
Ja!
Mega!
Ich hab,
du bist ein echter Frauenkenner, demnach.
Ja, natürlich. Ich bin verheiratet.
Du bist verheiratet. Damit geht man sofort den Vertrag ein, dass Frauen die besseren Männer sind, oder?
Ja. Ich finde schon. Obwohl ich ja insofern auch Halbfrau bin.
Ach so,
weil wir teilen uns ja die Kinder 50-50. Na, und sind noch zusammen. Also,
teilt ihr euch die Hausarbeit auch 50-50?
Ja, klar. Da gibt es ja die schöne Geschichte von Alice Schwarzer. Du kennst sie noch. Die große Kämpferin für den Feminismus über Jahrzehnte. Bei der ich im Gespräch, als sie bei mir in der Sendung war, sagt, ja, da war meine Frau noch meine Freundin. Sag ich, ja, meine Freundin und ich, wir... Also, ich helfe zu Hause. Und dann sagt sie, du sollst nicht helfen. Du sollst deine verdammte Hälfte machen.
Sehr gut.
So war es auch.
Danke an der Stelle. Ja, hat gewirkt.
Ja, und da habe ich auch gesagt, na, ich heirate ja jetzt auch. Ich verpflichte mich. Und dann sagt sie, ja, aber sie soll bloß ihren Namen behalten. Sag ich, ja, leider komme ich da an der Nummer komme ich auch nicht vorbei.
Das ist, ja. Habt ihr euren Namen behalten?
Ja. Unsere, aber die Kinder heißen so wie ich.
Ah, ja.
Das war mir wichtig. Weiß auch nicht, warum.
Na gut.
Wir sind, ich weiß gar nicht, wie lange bin ich jetzt sozusagen schon Feministin in Ausbildung? Lange. Wie lange machst du Musik?
Boah, ich glaube, seit ich 7 bin, stehe ich auf der Bühne oder so. Jetzt werde ich bald 40, also 33 Jahre.
Das erste große Ding dann war ja eigentlich DSDS,
ja,
ne?
Mit 16. Ja, ich bin mit 14 war ich auch schon mal irgendwie auf so einem internationalen Festival. Das war für mich auch schon riesig. Ich habe meinen ersten, so eine erste Studioaufnahme gemacht von meinem ersten Song und sowas. Und aber DSDS war richtig riesig. Also das war natürlich auch damals zu der Zeit 2002. Das war ja da haben alle DSDS geguckt. Alexander Klaas hat die Staffel gewonnen. Daniel Kübelböck wurde.
Das war die erste Staffel, sorry.
Ey, die Leute sind ausgerastet.
Aber du hast es nicht mal ins Finale geschafft und jetzt trotzdem Karriere gemacht. Ist das damals dann letztendlich ein guter Move gewesen, dass du nochmal selber angreifen musstest?
Ich glaube ja, also es sollte schicksalhaft so sein. Wir haben als Familie immer gesagt, das war für irgendwas gut oder das wird für irgendwas gut sein. Und mir war lange nicht klar, wofür es gut sein könnte. Aber dann habe ich gemerkt, mir zum Beispiel diese Aufmerksamkeit, die ich damals bekommen habe, diese Berühmtheit, die kurze, weil in meinem Ort kannte mich ja jeder. Ja. Dann wollten Leute plötzlich Autogramme von mir und so. Und ich habe gemerkt, das gibt mir gar nichts. Das finde ich ganz befremdlich und ganz komisch, weil in meinen Augen habe ich gar nichts geleistet, außer im Fernsehen zu sein. Und das hat mir nicht gereicht. Da habe ich gemerkt, ich möchte etwas erschaffen, ich möchte jemand sein, ich möchte einen Mehrwert erzeugen und vielleicht ganze Künstlerin werden. Und das ist auch etwas Feministisches im Rückblick, retrospektiv, weil obwohl ich schon immer Songs geschrieben habe und mit im Studio saß, seit ich 14 bin und mitgearbeitet habe, hätte ich mich nie als Songwriterin erstmal gesehen. Das musste ich mir über Jahre erarbeiten, diese Erkenntnis, weil es nicht gelernt ist in unserer Gesellschaft. Es wird nicht in den Medien diskutiert, Singer-Songwriterin Mariah Carey, die sie ja schon zum Beispiel immer war.
Ja.
Sie wurde auf ihr Aussehen reduziert.
Es gibt nur immer das, was sozusagen zu sehen ist. Ja? Es gibt noch viel mehr dahinter.
Ja. Und deswegen dachte auch ich mit 16, 17, ich muss halt möglichst schlank und hübsch sein und mich gut bewegen können auf der Bühne und singen können und that's it. Aber da bin ich eben DSDS im Rückblick dankbar für, das Scheitern dort, dass ich jetzt dann meinen eigenen Weg gefunden habe. Und ich stand ja mit Dieter Bohlen jetzt auf der Bühne beim Schlagerboom in Kitzbühel und habe sogar We Have a Dream
gemeinsam mit ihm gesungen.
Von Juliette Schoppmann singen dürfen, die hinten raus und stand wirklich am Flügel. Ich habe mit ihm
Augenkontakt gehabt. Und er hat richtig gespielt oder Playback?
Man munkelt. Aber das Schöne war, er hat wirklich gesagt, dass ich eine tolle Stimme habe und das fand ich schon toll.
Da schließt sich ein schöner Kreis. Ich finde toll, dass du heute Frauen auch so viel Mut machst, auch mit dem, was du machst und wie du es machst und was du sagst. Und warst ein perfekter Gast für den ersten Coffee Clash. Wenn du ein Coffee wärst, was wärst du für einen Kaffee?
Cappuccino.
Cappuccino.
Ganz klassisch.
Ich ein verlängerter. Ne?
Ein verlängerter, aber mit Hafermilch.
Mit Hafermilch.
Der verlängerte und genau. Ich die Hafermilchtante. Genau. Geil.
Ja, ich auch mit Hafermilch. Das ist selbstverständlich.
Eigentlich mein Cappuccino.
Warte mal. Hier ist er. Alina, ich danke dir ganz herzlich.
Dir,
Bussi, alles Liebe.
Danke,
und vielen Dank für den Besuch und dieses schöne Quiz.
Und ich hoffe, du kommst wieder zu diesem wunderschönen Markt am Maibachufer.
Ich gehe jetzt noch ein bisschen einkaufen. Danke für den Besuch.
Immer wieder gerne.
Mega erste Folge. Wenn ihr Lust habt, folgt diesem Kanal. Teilt es mit euren Freundinnen und Freunden. Macht mal ein paar Gästevorschläge in den Comments. Kauft meine Bücher, die von Alina, die CDs, streamt, macht einfach alles, was in den, wie sagt man, Shownotes steht. Ja? Ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Vielen Dank für heute. Ciao.